Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 35. Die Physik in der Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und hier am anderen Ende sitzen wieder Alex und
Anne ist auch da.
So, Anne, wir sind bei Nummer 7 angekommen in unserer Tugendserie. Und wir haben vermeintlich ja gesagt, dass das jetzt erstmal unser Abschluss ist von der Tugendserie. Und heute ist die Physik dran.
Ja, und ich habe die letzten Episoden ja immer schon so ein bisschen dich geneckt damit, dass sich die Physik besonders interessiert. Das war zumindest immer mein Eindruck, Alex, dass du da eine besondere Passion für hast. Und ich muss sagen, das ist ja jetzt nicht so jeder Mann und Frau Sache, die Physik in der Stoa. Viele interessieren sich erstmal für Fragen der Ethik und dann noch so ein bisschen Logik drumherum. Die Physik wird ja eher so stiefmütterlich behandelt bei vielen Leuten, glaube ich. Oder vielleicht macht die auch so ein bisschen Angst teilweise. Und ja, erzähl doch mal, habe ich da recht mit meiner Einschätzung, dass dich das so interessiert? Und wenn ja, warum hast du dein Interesse besonders dran?
Also das erste Mal, was du jetzt eben gesagt hast, könnte man sagen, the story of my life. Weil ich habe ja mal Physik studiert und immer wenn ich gesagt habe, ja, ich habe Physik studiert, dann war so ein komisches Schweigen und danach kam so, oh ja, das habe ich in der Schule schon nicht gemocht. Also ich glaube, so ein bisschen ist das vielleicht auch einfach dem geschuldet, ne? Dass überall, wo Physik draufsteht, ist dann eher so mit Kneifzange anpacken und weglegen. Da ist ja Mathe drin und all solche Sachen.
Mathe nur noch schlimmer.
Ja, genau, Mathe nur noch schlimmer. Und aber es ist nun mal so, ich habe es halt studiert und weil es mich halt auch schon einfach wirklich von Anfang an fasziniert hat, so die Frage, ne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und mich hatte damals insbesondere die Quantenmechanik, also die Physik der subatomaren und atomaren Prozesse irgendwie interessiert, weil sie halt einfach auch sehr philosophisch war. Und daher kommt einfach bei mir so ein Grundinteresse und einfach auch ein Grund nerdiger Spaß an den physikalischen Gedankengebäuden. Und als ich mich mit den Stoikern beschäftigt habe, fand ich es erstmal halt ja sehr spannend, dass die ja einfach auch sehr systematische Denker sind. Ne? Das haben wir ja auch hier schon besprochen, ne? Mit diesen Teilen, mit der Logik, der Ethik und eben aber auch der Physik. Und dann ist halt, finde ich, auch ist einfach sehr spannend, mal so drüber nachzudenken, was haben die denn damals so gedacht, wenn die in die Welt reingeschaut haben? Ne? Und dann gab es ja da nicht nur die Stoiker, sondern davor ja dann auch schon eine ganze Menge die Vorsokratiker und Platon und Aristoteles, der eigentlich ja im Kern Wissenschaftler war und Naturbeobachtung gemacht hat und eine ganze Menge auch geschrieben hat über die Natur. Und die Stoiker haben das dann eben auch fortgesetzt. Und ich finde, es gibt immer so zwei Sichtweisen da drauf. Das eine ist diese Sichtweise, dann sehen wir uns diese Leute an, die vor 2000 Jahren gelebt haben und betrachten sie irgendwie so wie Kinder. So schön, was die da mit den Klickern gespielt haben, war ja irgendwie ein netter Einstieg, ne? Aber so richtig ernst nehmen kann man das ja nicht. Und dann gibt's die andere Sichtweise, die sagt, ja, also die haben natürlich nicht eine mathematische Physik gehabt, wie wir das heute haben, weil sie noch nicht mal die Mathematik in der Form hatten, wie wir sie heute haben. Ne? Genauso wie sie vielleicht manches in der Logik noch nicht so hatten. Aber die Komplexität des Denkens, würde ich sagen, ist damals genauso hoch gewesen wie die Komplexität unseres Denkens. Ne? Da ist viel begrifflich eben ausprobiert worden. Man hat versucht, über einfache Prinzipien Dinge zu beschreiben und das Interessante finde ich dann immer wieder, wenn man mal drauf guckt, ganz, ganz viele Konzepte, die wir heute benutzen, sind damals schon in Verwendung gewesen, gedanklich. Ne? Also das Konzept von einem Atom, ne, als kleinsten Baustein, der nicht mehr teilbar ist und so, hat sich dann gezeigt, ist teilbar und so. Aber auch sowas wie ein Feld, das irgendwie wirkt, gibt's in der stoischen Physik ja auch, ne? Dass es da etwas gibt, was wirksam ist über weite Bereiche hinaus und so. Und deswegen war mein Gedanke immer auch so der, lass uns das einfach erstmal versuchen, wirklich zu verstehen, was hinter den Dingen, die vielleicht in der konkreten Aussage falsch sind, wie das sie geglaubt haben, dass das Denken da sitzt, wo das Herz ist. Es ist einfach anatomisch falsch und es ist das falsche Organ gewesen. So, aber trotzdem haben sie einige Dinge gehabt in ihrem Denken, die auch nach wie vor strukturell gültig sind. Und das ist so eigentlich für mich die Faszination, dass ich gedacht habe, ich möchte diese Physik von damals strukturell verstehen und mal einfach auch vergleichen mit dem, was wir heute denken, und gibt es da Ähnlichkeiten? Und ich finde, da kann man tatsächlich eine Menge Ähnlichkeiten finden. Und auch in unserem modernen Weltbild sind ja nicht alle Fragen geklärt. So, ne? Also der Körper-Geist-Dualismus ist etwas, was wird in der Philosophie nach wie vor sehr heiß diskutiert. Und da werden manche Lösungen diskutiert. Wenn man sie jetzt mal mit dem vergleicht, was damals schon gedacht wurde, dann könnte man sagen, da gibt es deutliche Strukturähnlichkeiten. So, ne? Und natürlich muss man immer aufpassen, dass man Dinge nicht rückwärts reininterpretiert. Aber interessant ist ja die Frage, auch welchen systematischen Platz hat die Physik gehabt im Denken der Stoiker? Und das ist vielleicht jetzt auch der wichtige Einstieg, dass wir sagen, wenn die Physik eine Tugend sein soll, dann muss sie ja in unserem Verständnis der Tugend bei den Stoikern ein Wissen von etwas sein, was wichtig ist für den Lebensvollzug. Nur
ja,
dann kann es ja eine Tugend sein, weil also Teil der inneren Weisheit. So, und wir hatten ja im Prinzip schon mal so gesagt, ne, die Logik ist im Prinzip das Wissen vom Wissen, also dass man versteht, was eigentlich Wissen ist. Und die Ethik ist das Wissen der menschlichen Dinge und das Zusammenspiel zwischen Menschen, ne, wie man da am besten Dinge gestalten sollte. Und die Physik ist das Wissen von den kosmischen Dingen. So, ne, und da kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer fragen, was für ein Wissen ist denn das, das Wissen von den kosmischen Dingen? Weil das ist ja erstmal sehr allgemeiner kann es ja gar nicht sein, ne? Wissen der kosmischen Dinge.
Ja, und was ist das überhaupt für ein Kosmos bei den Stoikern?
Ja, und da kann man jetzt zum Beispiel bei Diogenes Laertius mal reingucken. Das ist eine kurze Passage, das ist im Buch 7 über Zenon, bei 156, da schreibt er: Ihrer Lehre nach ist die Natur ein künstlerisches Feuer, das sich planvoll dem Werke der Erzeugung widmet. Es ist ein feuriger, der Kunst verwandter Hauch. So, ne? Und also da steckt sowas drin von künstlerisch, also kreativ gestaltend, ne? Ein Feuer, da steckt so Energie und Antrieb drin. So, und dann dieses planvoll zu Werke gehen, da stecken irgendwelche Regeln drin und sowas. Und da klingeln bei mir gleich so Dinge aus unserem modernen Weltbild, ne? Naturgesetze als Elemente eines Plans, ne? Das Thema Feuer, da würden wir vielleicht heute Energie zu sagen. So, und dann das Thema auch kunstvoll vorgehen. Das ist immer so der Punkt, wie kommen wir auf Kunst? Von Kunstfertigkeit sprechen wir, wenn irgendwie etwas schön ist, ne? Wenn etwas Gestalt bekommen hat, so, ne? Wenn wir uns das angucken und sagen, boah, ist das toll, ne? Was für eine Kunst, sowas herzustellen. Und in der Natur wäre das ja, wenn wir Blumen sehen oder irgendwelche Landzüge, was ich war jetzt gerade in Schottland, wenn man die Küste da sieht und das Farbenspiel, denkst du, ach, wie toll ist das, ne? Wie das zusammengesetzt ist und sowas. Ne? Und da kommt mir so ein bisschen dieser Gedanke, in unserem modernen Bild gehen wir nicht davon aus, dass das jemand gemacht hat. Also wir, ne, so nicht der Watchmaker, also ein allmächtiger Gott, sondern wir sagen ja dann, da sind Kräfte, das Zusammenspiel von den Möglichkeiten von, sag mal, Teilen der Natur wie Teilchen und alles Mögliche, die sich dann formen. Wir haben über die Jahre gemerkt, dass es das alleine nicht sein kann, das reine freie Kräftespiel, sondern dass es da noch was im Prinzip gibt wie Selbstorganisation. Also so etwas, was in eine Richtung von mehr Komplexität und von Strukturaufbau von alleine strebt. So, ne? Und da gibt's dann Stichworte wie Emergenz in der Physik oder eben Selbstorganisation und solche Sachen, ne? Wo man so gemerkt hat, da gibt es irgendwie sowas Strukturaufbau for free. Und ist aber trotzdem auch in der modernen Physik immer noch so ein Phänomen, was man jetzt nutzt gedanklich. Aber wenn man sich genau fragt, was steckt denn dahinter? Also warum macht die Natur das? Ne? So, ne? Da haben wir also auch nicht so eine klare Aussage dahinter. Ne? Also es gibt so schon Überlegungen, ne, dass das halt die wahrscheinlichsten Zustände sind in einem Regime, wo man jetzt freie Energie hat und sowas. Ne? Das wird dann schon ein bisschen komplizierter in der Physik. Ja, also gibt schon so Begründungen dafür. Und die Stoiker haben das halt damals noch so formuliert, dass dahinter in Anführungsstrichen dieses göttliche Prinzip, nämlich das Pneuma, als etwas ist, was im gesamten Kosmos vorhanden ist und was im Zusammenspiel mit der unbelebten Substanz, wir haben das tatsächlich so einfach auch genannt, strukturlose Substanz, dann tatsächlich die eigentlichen Körper erst formt. Die Körper, die Identität haben, die eine Struktur haben, die eine Form, die Eigenschaften haben, die zueinander in Relation stehen können, nämlich kausale Reaktionen miteinander durchführen können und so weiter. Und wenn man sich das mal so überlegt, finde ich, da gibt es schon durchaus Ähnlichkeiten, wenn man sagen kann. Also das ist jetzt von dem abstrakten Gedankengebäude her gar nicht so doof gedacht, ne? Also, weil wir haben ja zum Beispiel auch sowas wie einen Welle-Teilchen-Dualismus in der modernen Physik. Also das eine ist Teilchen, etwas Festes, irgendwie, was man irgendwie lokalisieren kann und was irgendwas bewirken kann. Und Welle irgendwie etwas, was im Raum verteilt ist, eher so ein Feld, was so breit wirkt, ne? Und bei den Stoikern ist das halt, du hast im Prinzip diese beiden Prinzipien, das aktive Prinzip, das Pneuma, das passive Prinzip, die Substanz, und das verbindet sich zusammen zu Körpern, die dann wiederum eine Abgrenzung haben und miteinander zusammenspielen können. So, und dann hatten zum Beispiel auch die Vorstellung, dass diese Körper, dass alles durch Kausalität miteinander verbunden ist. Ne? Also wenn etwas bewirkt, wenn etwas sich verändert, muss es eine Wirkung, also eine Ursache gehabt haben. Und dieses Denken haben wir ja nur auch. Ne? Also wir gehen auch nicht davon aus, dass irgendwelche Dinge passieren können, die keine Ursache haben. So. Und ja, also von daher glaube ich, wenn man so mal so drauf guckt, gibt es ganz viele Sachen, wo man sagen kann, Mensch, da steckt viel von Denken drin, was wir heute auch noch nutzen. Aber interessant ist ja, dass in der Modern Stoicism-Bewegung viele Leute sind, die sagen, man könnte im Prinzip die Physik weglassen und nur die Ethik nehmen.
Ja, das stimmt. Das ist eine große Bewegung, die sagt, das kann man lassen. Und dann gibt es so ein bisschen eher die traditionelleren modernen Stoikerinnen, die sagen, nein, das ist ein wichtiger und essentieller Teil und kann man nicht einfach wegstreichen, weil das eben alles zusammenhängt und aufeinander basiert. Die Physik ist ja auch, ja, eben, was du sagst, es ist ja nicht nur Naturgesetze, es geht ja weiter in auch eine Richtung von, wieso geschehen Dinge nacheinander, was ist unsere eigene Rolle in diesem Kosmos? Das ist ja viel weiter umfasst. Aber du hast jetzt schon so viele Sachen angesprochen, weil du, glaube ich, auch einfach so tief drin bist. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und sagen, also nochmal zu der Frage, was ist das für ein Kosmos, ne? Also es ist ein bestmöglich eingerichteter Kosmos, von dem die Stoiker sprechen. Eine optimale Ordnung und Gott im Verständnis der Stoiker durchdringt als Allvernunft eben alles, was da ist, alles Seiende. Und
genau.
Und das ist ja bekannt unter dem Begriff Pantheismus, ne? Also Gott ist in allen Dingen für die Stoiker. Und Gott, da muss man eben auch wirklich gut aufpassen, auch wenn man Epiktet liest und ständig über Gott stolpert. Ich glaube, da ist ganz viel Schwierigkeit für uns im heutigen Zusammenhang von dem christlichen Gott, dem Gestaltgott, wegzugehen und zu sagen, wenn man, also viele sagen ja einfach, übersetzt Gott immer als Natur. Würdest du das auch so sagen, dass man einfach, wenn man Texte liest im Stoizismus, dass man Gott durch Natur 1:1 ersetzen kann? Oder wie gehst du daran?
Ich würde es tatsächlich in Allvernunft übersetzen.
Mhm.
Also nicht Natur, weil Natur ist dann wieder umfassender, weil Natur wäre für mich sozusagen der Kosmos als Ganzes, das Zusammenspiel dann von diesem aktiven Prinzip der Allvernunft mit der Substanz, ne? So. Und das, was wir jetzt mit Allvernunft meinen, ist ja eigentlich eher so dieses aktive Prinzip. Und ich würde zum Beispiel auch mich eigentlich lösen wollen von dem Begriff Pantheismus. Weil dieses Theos, ne, das bringt ja immer diese Gottesvorstellung
yeah.
mit rein. Und ich finde ehrlich gesagt passender den Panpsychismus. Also dieser Gedanke, dass Bewusstsein überall in allem drin steckt. Ne? Also wir würden ja jetzt erstmal sagen, Bewusstsein gibt's nur in solchen komplexen Gehirnen, wie die Menschen das haben. Aber es gibt in der Philosophie eben die Vorstellung, dass das nur ein Ausdruck von Basisbewusstsein ist, was im gesamten Universum verteilt ist. Und da würde ich sagen, gibt es zum Beispiel auch Ähnlichkeiten zum Denken der Stoiker, weil die nämlich gesagt haben, dass dieses Pneuma, also was Träger dieser Allvernunft ist, dass das nämlich wahrnehmungsfähig ist, weil es auch die Grundsubstanz ist für unsere Psyche. Ja, und diese Wahrnehmungsfähigkeit ist ja am Ende nichts anderes als der Grundbaustein von jedem Bewusstsein. So, und von daher könnte ich besser damit leben, wenn man die Stoiker als Panpsychisten sozusagen beschreibt und sagt, dass sie eben davon ausgehen, dass der gesamte Kosmos einmal substanziell da ist und zum anderen aber auch eben durch Bewusstsein durchtränkt ist, was dann auch im Gesamtkosmos mit einem kosmischen Bewusstsein einhergeht.
Und von diesem Bewusstsein gibt es dann aber ein Stufenprinzip auch, ne? Im Stoizismus, wenn du jetzt sagst, ein Stein hat ja jetzt nicht das Bewusstsein wie eine Pflanze, wie ein Pferd, wie ein Mensch, sondern der Mensch hat im stoischen Bild die höchste Stufe von der Durchdringung mit der Allvernunft sozusagen, weil wir ja unseren Verstand dann selber einsetzen können und handlungsfähig sind.
Ja, es gibt ja diese Scala Naturae, heißt sie, die dann mit anfängt, dass du sagst, es gibt eben, also in der Vorstellung der Stoiker ist es ja so, dass sie sagen, Pneuma ist das Zusammenspiel von Luft und Feuer. Und
Heißer
Luft,
Atem.
ja, genau, heißer Atem, exakt, ja. Und je feuchter oder je kühler das ist, umso niedriger ist die Stufe des Pneumas. Und das, was du beschreibst, also das Pneuma, was die Struktur eines Steins macht, das nennen die Hexis. Und das ist eben Pneuma, was durchaus kühl ist. Dann gibt es als nächstes das Pneuma, was so pflanzliche Prozesse, also Stoffwechsel und Leben und sowas hervorruft. Das ist Physis. Das ist dann schon ein bisschen trockener. Und dann gibt es danach das Pneuma, was sie Psyche nennen. Und das ist dann in der Lage, jetzt Antriebe zu generieren, ne? Also Impulse, Handlungen und so weiter zu machen dann. Und der nächste Schritt danach, nach der Psyche, wäre dann der menschliche Logos, also
Er
Nous.
ist der richtige Hot Stuff.
Ja, der richtige Hot Stuff, der dann aber auch tatsächlich in seiner Art dem kosmischen Pneuma entspricht. Ja, und deswegen geht es eben darum, mit dem göttlichen kosmischen Pneuma sich zu verbinden.
Das ist dann das, wo dann gesagt wird, der göttliche Funke steckt in uns allen. Und deswegen sind wir auch mit allen Menschen verbunden, was dann wieder, was wir ja schon mal besprochen hatten, die Frage der Kosmopolis und warum alle Menschen miteinander verbunden sind, abdeckt, richtig?
Genau. Und also ich finde zum Beispiel dieser Gedanke, also wenn man das Pneuma sich bei den Stoikern anguckt, dann hat das ja so Bewegungen. Also das oszilliert im Prinzip. Ja, also es expandiert oder es kontrahiert. So, und diese Bewegungen sind in diesen unterschiedlichen pneumatischen Zuständen, die wir eben beschrieben haben, unterschiedlich. Man könnte halt sagen, je trockener es ist, vielleicht umso höher frequenter oszilliert das. So. Und das ist auch ganz interessant, weil da gibt's wieder dann auch Parallelbilder in der modernen Physik, ne? Weil alles basiert auf Oszillation, Schwingungen, ne? Also in der Superstring-Theorie zum Beispiel geht's halt genau um solche Schwingungen und unterschiedliche Geschwindigkeiten, Intensitäten machen andere Teilchen und solche Sachen. Also ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber es gibt da durchaus auch strukturelle Ähnlichkeiten, die, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, schon einfach interessant und auch verblüffend sind, wenn man sich das so anguckt. So, und ich glaube, aber wichtig ist ja für eine Lebensphilosophie, warum jetzt eigentlich der ganze Quatsch, ne? Also warum irgendwie so viel über Pneuma und dies nachdenken und das nachdenken und so weiter. Und ich glaube, im Kern geht es darum, dass die Stoiker dieser Allvernunft eben das Wissen über den Aufbau und Betrieb eines Kosmos unterschieden. Ja, also ich habe das jetzt bewusst mal überspitzt so formuliert, weil also der Grundgedanke ist ja der, dass die Stoiker sagen, dass in einer zyklischen Reihenfolge das Universum sich immer wieder in reines Feuer auflöst.
Ja, der Weltenbrand findet
Der
statt. Das muss
Weltenbrand.
man auch erstmal verdauen, sage ich mal. Die Idee ist, dass sich alles als dann wird man, wenn auch die einzelnen Seelen, also wenn wir sterben, dann gehen die einzelnen Seelen zurück und bis schließlich ein göttliches Urfeuer entsteht und ein Weltenbrand und dann gibt es eine neue Weltgeburt.
Genau, und dann würden sie halt sagen, und dann gibt es Zeus in Anführungsstrichen, also jetzt die Allvernunft, die da drin steckt, die diesen neuen Kosmos nach einem Plan wieder aufbaut. Ja,
Von
also
null wie der Urknall, oder wie?
genau, exakt, ne? So, und dann könnte man jetzt in der modernen Physik würden wir sagen, dann gibt es eben eine Expansion und dann gibt es Symmetriebrüche und in diesen durch diese Symmetriebrüche entstehen Strukturen, ja, und am Anfang ganz einfache Teilchen, ne, hoch und dann so weiter und so immer größere Strukturen, bis wir dann irgendwann dahin kommen, dass wir Materie haben und aus der Materie bilden sich dann Gaswolken, aus den Gaswolken bilden sich irgendwelche, was ich Sterne und Galaxien und all solche Sachen dann, ne? Und dieser Gedanke, dass sich das alles so vollzieht und all diese Sachen daraus folgen, also dieses aus dem Plan rausfolgende nannten die Kataphysien, also im Einklang mit der Natur, mit den Naturvorgängen. Und das, was man jetzt als Wissen aus der Physik eigentlich rausholen würde, wäre, dass man sagt, es gilt zu verstehen, was Kataphysien ist. Also wie sind die Abläufe im Kosmos? Ja, und wie überträgt sich das auf unser normales Leben jetzt auch als Menschen, ne? Und der Gedanke ist dann nachher zu sagen, wir müssen ja einmal verstehen, welches Wesen wir als Menschen sind und müssen verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Aber wir müssen dann aber auch verstehen, Mensch in diesem Kosmos zu sein und diesen Vorgängen des Kosmos dann auch zu folgen. Ja, und da gibt es ein schönes Zitat von Posidonius, der gesagt hat, es geht darum zu leben, indem wir die Wahrheit und die Ordnung des Universums betrachten und nach unseren Fähigkeiten an ihrem Aufbau mitwirken. Das heißt, wir sind nicht einfach nur Beobachter, sondern durch unser Handeln bauen wir am Kosmos mit und an dem, was im Kosmos passiert. Und damit könnte man natürlich auch sagen, ist das eine Grundlage auch für eine Ethik? In letzter Konsequenz, ne? Ist natürlich nicht so direkt der Sprung, ne? Weil muss man dann auch mal gucken, wie das geht. Und an dieser Stelle haben die Stoiker ja dann auch ein Theoriegebäude, nämlich die Eukäosis-Theorie, nämlich die, wie wir uns entwickeln, also die personale Entwicklungstheorie. Und da gibt es Menge von Elementen, die dann dazu führen, dass wir dann irgendwann auch zu einem tugendhaften Verständnis der Welt kommen. So, das ist jetzt ein wirklich sehr differenzierter Prozess. Das müssten wir auch mal in der eigenen Folge uns auch nochmal genauer vielleicht angucken. Aber sie haben diese Brücke gedacht. Und zwar relativ detailliert und praxisnah. Also ich habe das in meinem Buch Der Weg der Stoa in der Führung auch in letzter Konsequenz als Grundlage genutzt, um daraus eine Theorie personaler Identität herzuleiten, die man nutzen kann, um zum Beispiel für sich selber sich in einer Rolle, nämlich einer Führungsrolle, auf gute Art und Weise zu verhalten, um für sich selber innerlich einen guten Zustand zu erreichen, aber auch nach außen hin gedacht. Also da gibt es eine ganze Menge an konkreten Überlegungen, wo die Stoiker versucht haben, aus diesem natürlichen Wissen heraus in die anderen Kontexte hineinzudenken. Und das finde ich ist einfach total faszinierend und ich kenne auch kaum eine andere Philosophie, die so durchgängig gedacht ist, obwohl wir das nur in Fragmenten haben, was sie überliefert haben. Und was ich halt einfach auch toll finde, ist dieser Gedanke, dass am Anfang bei den Stoikern ein Bild vom Kosmos steht, was kreativ, feurig und das Schöne schaffend ist. Ja, also ich finde einfach diese Metapherwelt auch, ne? Ich gucke gerade nochmal, da gibt es nämlich hier auch noch ein Zitat bei Cicero in dem Buch über das Wesen der Götter, wo er schreibt, weil also der Weltgeist so beschaffen ist und deshalb mit Recht als Voraussicht oder Vorsehung bezeichnet werden kann, auf Griechisch nennt man ihn ja Proneia, sorgt er vornehmlich dafür und ist vorrangig damit beschäftigt, sicherzustellen, dass das Weltall erstens für seine Fortdauer bestens eingerichtet ist, zweitens, dass ihm nichts fehlt, hauptsächlich aber, dass es sich durch Schönheit und jede Art von Schmuck auszeichnet. Und da würde ich immer sofort sagen, in so einem Weltall will ich leben.
Und in so einem Weltall leben wir ja auch nach den Stoikern. Jetzt ist natürlich ein bisschen das Problem, was es auch bei Religion relativ schnell aufkommt, nämlich, ja, aber was, wenn jetzt ausgerechnet mein Kind krank wird? Oder, ja, doch bleiben wir da mal. Das kann ja nicht die beste aller Welten sein, in denen mein Kind krank wird. Oder wie Epiktet es ja sogar in dieser sehr umstrittenen Stelle da im Handbuch auch sagt. Wie heißt es da? Du weißt, wovon ich rede, ne? Wo er
Stelle
sagt, wenn
Nummer
dein
8.
Krug zerbricht, dann üb dich drin zu sagen, es war eben nur ein Krug. Und wenn dein Kind stirbt, dann lernen zu denken, naja, es ist halt auch zu akzeptieren. Und das ist ja, das gehört ja in diesen Prozess mit rein, dass man sagt, alles, was geschieht, geschieht in der bestmöglichen Ordnung, auch wenn es für dich persönlich oder in deinen speziellen Umständen sich nachteilig auswirkt, ist es zum im Großen und Ganzen vorteilhaft. Und ich finde, das ist ja schon eine harte Pille zu schlucken. Also da kann ich jetzt mich auch nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Also dass man akzeptiert, was passiert und dass es im normalen Verlauf der Dinge ist, dass jemand krank wird zum Beispiel, da bin ich ja noch dabei, aber da gibt's ja auch diese Fuß in den Schlamm Metapher, dass man eben sagt, naja, wir sind eben nur ein Teil von dem Ganzen und der Fuß darf sich auch nicht beschweren, wenn er in den Schlamm tritt, sondern muss sagen, gut, das ist meine Rolle als Fuß, das muss ich akzeptieren. Und da wenden sich ja auch viele moderne Stoiker gegen zum Beispiel Massimo Piliucci ganz federführend und sagt, das kann ja wohl nicht sein, das muss, wenn wir Stoizismus heute noch voll annehmen wollen, reformiert werden und gesagt werden, das ist überflüssig zu sagen, schlechte Sachen passieren eben, das musst du als gut annehmen, weil es Teil des Großen und Ganzen ist.
Sehe ich, also würde ich 100% auch so unterschreiben. Also ich glaube, so in der Form ist es eine totale Zumutung. Ne? Also ja, nicht anders. Ich habe ja auch zwei Kinder und auch Menschen, die mir lieb sind und sowas. Aber ich glaube, dass das aber vielleicht auch in Teilen auch ein Missverständnis ist. Es ist nicht so freudig darüber, dass deine Lieben hops gehen, weil es alles zum Besten des Kosmos ist, sondern ich glaube, dass es eher so gemeint ist, der Kosmos ist so, dass Prozesse passieren, in denen das auch passiert. Und das lässt sich nicht verhindern.
Ja.
Und deshalb geht es darum zu verstehen, das ist nicht gegen dich persönlich gerichtet, sondern es ist eben das, was passiert.
Ja.
Genauso wie wir alle mal sterben werden oder wie wir auch krank werden und vielleicht wieder gesund werden, vielleicht aber auch nicht wieder gesund werden. Und ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, wäre nicht ein Kosmos besser, in dem das nicht wäre. Ja, das wäre natürlich schöner. So, ne? Aber wir leben halt in einem Kosmos, in dem das so nicht ist. Also wo es keine Krankheiten gibt und keine Naturkatastrophen und ähnliches, sowas. Ne? Also das ist, glaube ich, der eine Teil. Also da steckt eher sowas drin wie akzeptiere Grundbedingungen deines Lebens. Ne? Und natürlich können wir irgendwie den Wunsch aufrechterhalten, es sollte doch bitte anders sein. Dann wird aber der Fall umso tiefer, wenn das passiert, was erwartbar passieren kann und wird. So, ne? Wenn ich bis zum Ende meines Lebens ignoriere, dass ich sterben werde, dann trifft es mich am Ende halt verdammt hart. So, ne? Also vielleicht trifft es mich auch hart, wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, dass es passieren wird, aber der Gedanke ist halt, dass man sich eben mit diesem Wissen vielleicht auf andere Art und Weise im Leben selber auch situieren kann. Und dann ist das Zweite ja dann auch, wenn wir denken, einmal damit die Dinge so passieren, damit es besser wird danach, da bin ich mir gar nicht sicher, ob es jetzt um ein kosmisches Besser geht. So, was soll das sein? Also ich meine, was ist der Maßstab für dieses Besser? Ja, also der Kosmos würde man vielleicht dann eher sagen heutzutage, ja, dass der Kosmos in seinen Bahnen noch laufen kann und sich immer wieder als kreatives, schönes, gestaltendes Prinzip manifestiert. So, und ich finde, dann könnte man eher, wenn man das zum Beispiel jetzt mal überträgt, auf eine ökologische Bedeutung, dann würde ich sagen, gibt es bestimmte gesellschaftliche Eingriffe, die diesem Prinzip zuwiderlaufen. Wo die Kräfte, die dann ablaufen, eher dazu führen, dass wir Dinge zerstören und sie nicht mehr schön machen. Und das ist dann etwas, ne, wo man sagt, man kann dann eben nicht sagen, ja, die Gesellschaft ist so, weil der Kosmos so abläuft, sondern wir haben die Gesellschaft tatsächlich so gemacht. Weil wir Menschen sind ja auch im Bild der Stoiker mit freiem Willen ausgestattet.
Und damit ich wollte gerade sagen, da sind wir auch tief im Thema Determinismus beziehungsweise Kompatibilismus,
ja, genau.
Nämlich die Grundannahme der Stoiker ist ja, das hast du vorhin auch schon erwähnt, dass es Ursache und Wirkung in allen Dingen gibt und dass es Kausalketten gibt und im Prinzip ist alles schon vorherbestimmt, was sich jemals abspielen wird.
Ja.
Und da kommt dann ja auch wieder die moderne Reaktion, bitte was? Also wenn alles schon vorherbestimmt ist oder dann auch, das ist, glaube ich, das Faulheitsargument, dann kann ich einfach einen ganzen Tag im Bett liegen und gar nichts tun. Denn es ist ja schon vorherbestimmt, dass ich den ganzen Tag im Bett liege und nichts tue und die Welt sich trotzdem so abspielt, wie sie sich eben abspielt. Und Ja, dann kommt bei den Stoikern eben diese deterministische Idee plus X hinzu. Und das X ist eben, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, dass wir noch mit einem freien Willen und mit einer inneren Haltung zu den Dingen ausgestattet sind, die um uns rum passieren. Es geschehen Dinge, die wir nicht ändern können, die wir auch akzeptieren müssen. Und dann haben wir aber immer noch eine eben Charakterkonfiguration, die sich dann ja auch verändert im besten Fall im Verlauf eines Lebens, wie wir uns eben verhalten zu gewissen Dingen, wie wir mit unseren Umständen umgehen und daraus ja entstehen dann hoffentlich wiederum bessere Umstände für alle.
Ja, und die Stoiker würden ja dann sagen, du kannst vielleicht die Abläufe nicht verändern, aber wie du damit umgehst.
Ja.
So, ne? Und deswegen geht ja viel eben auf den Gedanken, richte deinen Charakter so ein, richte deine Glaubenssätze so ein, dass sie möglichst gut in Übereinstimmung mit dem sind, was da draußen tatsächlich abläuft, weil dann wirst du auch anders damit umgehen können. So, und ich glaube, das ist schon eine sehr zentrale Einsicht des Stoizismus, mit der ich auch, sag mal, sehr viel anfangen kann. So, weil es eben nichts bringt, sich eben die Dinge anders vorzustellen, als sie wirklich sind. Und da liegt eben, das ist ja die zweite wesentliche Säule, eben auch die innere Freiheit. Wir können unseren Charakter im Bild der Stoiker verändern. Wir können uns selber anders einrichten. Und der Chrysipp, das dritte Oberhaupt, der hatte das ja in diesem Bild gebracht, dass wenn eine Säule rund ist und man gibt ihr einen Schubs und es geht bergab, dann rollt sie in einem durch. Wenn diese Säule aber eckig ist, dann wird sie vielleicht, wenn sie einen Schubs bekommt, drei, vier Umdrehungen machen, aber dann bleibt sie liegen und rollt nicht den Abhang runter. Und das ist so ein bisschen dieser Gedanke, die Form, ob wir rund oder ob wir eckig sind, das ist das, was wir selber bestimmen können. Was wir nicht bestimmen können, ist, ob wir einen Schubs kriegen und ob wir gerade an einem Abhang liegen.
Sei eine Säule, sei kein Würfel.
Ja,
Ja, nee, aber
umgekehrt.
im Bild der
Ja.
Stoiker, genau, wir sind eben für unsere eigene Beschaffenheit, ob wir eine Säule oder Kanten haben, ob wir rund sind oder Kanten haben, sind wir selbst verantwortlich. Da
Exakt.
können wir nicht die anderen für, die uns geschubst haben, für verantwortlich machen.
Und vielleicht haben die uns nicht geschubst, sondern sind selber geschubst worden und so weiter, ne? Das ist diese Kette
Ja.
eben und so weiter. Und also ja, von daher glaube ich, ist das eine wichtige Erkenntnis, dass wir eben in diesem Kosmos, der zwar in gewisser Hinsicht über das Schicksal nennen, die das ja eine gewisse Art von vorbestimmter Abläufen hat, aber in diesen Abläufen gibt es eben bei uns Menschen Freiheitsgrade durch unsere innere Freiheit mit unserem freien Willen, sodass eben wir mit auch entscheiden, wie bestimmte Abläufe nachher ausgehen, ne? Dass wir kriegen kausal zwar einen Schubs, aber was der Schubs dann mit sich bringt, das beeinflussen wir.
Und Schicksal ist eben nichts Abergläubisches oder wie du vorhin auch schon gesagt hast, was einem angetan wird, sondern es ist neutral, das ist Ursache und Wirkung. Da
Ja,
ist
wobei.
keine persönliche Verwünschung dabei oder so.
Nein. Und was wir auch nochmal berücksichtigen müssen, ist, die Stoiker hatten ein anderes kausales Verständnis, als wir das heute haben. Also wir denken ja so in Billardkugeln. Da kommt eine Kugel, die läuft gegen eine andere Kugel und deswegen bewegt die Kugel sich weiter. Und die
Ja,
Stoiker,
dieses Schreibtischspiel, wo die Bälle
genau.
immer so plopp, plopp, plopp.
Ja, und die Stoiker sagen einfach nur, wir sehen erstmal nur eine Veränderung in der Welt. Und schließen dann darauf, dass es eine kausale Wir Einwirkung gegeben hat auf diesen Körper, der einen anderen Zustand zeigt. Ich nenne mir das Beispiel, ne, da gibt es ein Messer und da gibt es eine Hand. Und wenn das Messer die Hand geschnitten hat, dann wird die Hand in den Zustand geschnitten worden, versetzt. Ja, und diese Wunde, die wir dann sehen, die verweist darauf, dass es eine Ursache gegeben hat, wahrscheinlich ein Messer. Das heißt
So,
aber
die
nicht,
zäumen das so andersrum auf.
ja, genau, die machen das sozusagen rückwärtsgewandt gedanklich. Und dass dieses Geschnittensein im Finger, das beinhaltet jetzt keine automatisch physikalisch bestimmte nächste Reaktion. Also es gibt nicht diese durchgängige Kausalkettenreaktion, wie wir sie in der modernen oder der klassischen Physik haben, sondern da kommt als zweites dazu, dass sie sagen, die Abfolge von kausalen Ereignissen wird durch das Schicksal einfach festgelegt. Also das heißt, das ist wieder der Plan. Ja, das ist der zweite Freiheitsgrad, den die bei sich haben. Das ist eine ganz andere Vorstellung von dem, wie eigentlich Kosmos abläuft. Und deswegen darf man unsere Vorstellung von Determinismus nicht auf das übertragen, was die gedacht haben. Aber auch da, das wäre eine ganz eigene Folge für sich, die wirklich super spannend ist, da mal genau reinzugucken. Ich glaube, wichtig finde ich von der Physik jetzt, dass wir eine Einsicht haben in die Abläufe des Kosmos, dass wir dieses Wissen in uns aufnehmen, dass wir die Freiheitsgrade, die wir in diesem Kosmos haben, für uns verstehen und dass wir sie nutzen indem wir unsere eigene Identität entwickeln, die es uns erlaubt, dann über die Herausbildung von Vernunft in Einklang mit der kosmischen Vernunft zu kommen und damit, wie Posidonius sagt, dann eben an dem Mitbau des Kosmos oder an dem Bau des Kosmos mitwirken können, in der Form, wie uns das als Menschen zugedacht ist. Und dass wir natürlich dabei auch berücksichtigen sollten, dass wir die Freiheit haben, Gesellschaften aufzubauen, die ganz anders sind, als vielleicht heutzutage die ein oder andere Gesellschaftsform sich darstellt. Und dass die Gesellschaft nicht in erster Linie von der Natur, also von der Kosmologie jetzt determiniert ist. Ja, es ist in dem Sinne jetzt kein Sozialdarwinismus oder sowas, ne? Also man nimmt Prinzipien aus der Natur und sagt, das muss jetzt in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, abgebildet werden. So, das, also da würde ich nochmal sagen, da gibt's auch wirklich noch viel, viel, viel zu diskutieren, um die Brücke zwischen kosmologischem Verständnis und Politik herzustellen.
Ja, das finde ich ja super spannend. Welche Gesellschaftsform ist mit dem stoischen Weltbild von denen, die wir bis jetzt haben, die wir bis jetzt gefunden haben, am kompatibelsten? Und vielleicht machen wir mal eine Politikfolge, Alex, oder?
Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich meine, das, was wir jetzt in Kurzantwort sagen können, eine Gesellschaft, die all die Aspekte dieser 6 Tugenden, die wir hier durchgesprochen haben, berücksichtigt. Wenn sie im Widerspruch zu diesen 6 Dingen steht, dann wäre sie sicherlich keine ideale, gute Gesellschaft im stoischen Sinne.
Richtig. Sind wir denn mit den Tugenden durch, Alex?
Ich würde sagen, nein.
Aha. Was wollen wir denn noch? Jetzt haben wir ja schon den klassischen Kardinaltugendenkatalog der 4 ethischen Tugenden um Logik und Physik erweitert. Aber, was könnten wir noch machen?
Also ich finde, wir sollten mal das Experiment machen, und das ist jetzt natürlich nicht nur auf meinem Mist gewachsen, sondern es gibt auch Hinweise, dass auch der Eros, also die Fähigkeit oder das Wissen hinter dem Eros, der Liebe, dass das auch als Tugend verstanden werden kann. Und die Frage wäre natürlich, wie passt denn das jetzt in so einen Katalog? Weil eigentlich ist das ja alles unglaublich ästhetisch, ne? Du hast 3 Disziplinen, in denen es 3 Hauptkategorien von Tugenden gibt, die Logik, die Physik und die Ethik. Die Ethik mit den 4 Handlungstugenden darunter. Ja, wir hatten bei der Logik auch noch Unterschied der Dialektik und Rhetorik. Bei der Physik ist das jetzt noch nicht so detailliert gewesen. Und wie passt denn jetzt noch eine weitere da rein? Ne? Ist das entweder eine der Subtugenden, die doch irgendwo drunter kommt, oder könnte es noch was anderes sein? Und nächste Woche, Samstag, am 29. März findet ja in Kronberg im Taunus das Seminar bei mir im Büro statt zum Thema der stoische Eros. Und ich würde gerne mit dir noch danach eine Folge machen, wo wir genau mal darüber sprechen, inwiefern könnte die Tugend sich auch dadurch noch erweitern lassen. Und ich glaube, dass es da ein paar ganz interessante Überlegungen geben könnte.
Ich finde, das klingt super. Ich habe da auch noch ein paar Gedanken zu, inspiriert von Sharon LeBell, die mal was über eine Erweiterung des Tugendkatalogs, mal einen interessanten Vortrag gehalten hat. Und ja, lass uns das machen, gerne, nächstes Mal.
Genau. Gut, dann ist die Sache der Physik für heute behandelt, aber vielleicht kommen wir auch nochmal auf die Physik zurück und machen nochmal zu Einzelthemen noch eigene Folgen. Also würde mich auf jeden Fall auch super interessieren. Schauen wir mal. Dann sagen wir für heute, bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird. Macht's gut.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann.